Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. An einem Flugzeug, beim Flug über den Ozean, ist ein Triebwerk in Brand geraten und dann kommt über Lautsprecher, meldet sich der Flugkapitän: Meine Damen und Herren, bitte bewahren Sie Ruhe, wir haben das Problem gleich im Griff. Aber das Feuer breitet sich weiter aus. Und dann denkt der Kapitän, jetzt hilft nur noch beten. Und dann meldet er sich wieder und sagt, sollte unter den Fluggästen ein Pfarrer sein, soll er sich bitte bei mir melden. Aber es meldet sich niemand. Nach einer kurzen Zeit, jetzt wird es richtig brenzlig, da meldet er sich wieder und sagt, ist unter den Fluggästen sonst jemand, der eine religiöse Handlung vornehmen kann? Und dann erhebt sich ein Mann und geht mit seinem Hut durch die Reihen und sammelt Geld ein. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich denke, jeder von uns, jeder von euch, von Ihnen hat schon gebetet. Und wenn es nur ein Stoßgebet war in einer brenzlichen Situation. Und doch merken wir oft, wie schwer das Gebet fällt. Vielleicht haben Sie auch schon versucht zu beten und dann haben Sie ganz schnell gemerkt, mir fällt nichts mehr ein. Oder umgekehrt, ich möchte beten, aber die Gedanken, die schweifen laufend ab, kann mich gar nicht konzentrieren. Und dann ist die Frage, wie betet man denn überhaupt richtig? Für die meisten Bereiche gibt es Gebrauchs- oder Bedienungsanleitungen. Früher waren das Handbücher, manchmal richtig dicke Schwarten, heute sind es diese Tutorials. So ein Tutorial, das ist eine schriftliche oder filmische Gebrauchsanleitung, die ein Thema, einen Vorgang, eine Funktion erklärt, und man findet vor allem auch viele Tutorials natürlich im Internet auf den Videoplattformen. Und so eine Art Tutorial zum Beten finden wir auch im Matthäusevangelium Kapitel 6. Denn die Freunde von Jesus, sie haben Jesus beobachtet und sie haben gesehen, wie der betet. Und dann haben wir ihnen klar, das ist eigentlich etwas anderes als das, was wir bisher in der Synagoge, das war damals die Kirche der Juden, was wir da erlebt haben. Jesus hat nicht gebetet zu einem fernen Herrgott irgendwo in einer undefinierbaren, sozusagen Ferne, in einem höheren Wesen, sondern er hat mit dem Vater gesprochen, ja, wie ein Kind mit dem Vater. Und zwar nicht nur zu ganz festgesetzten Zeiten, sondern immer wieder mit Gott geredet. Und er hat keine gestelzten Gebete vorgetragen, sondern er hat so gesprochen, wie es ihm im Herz zumute war. Und es war auch nicht nur ein langer Monolog, sondern ein Dialog, das heißt ein Reden und ein Hören. Und deswegen kommen diese Freunde eines Tages zu Jesus und sagen, Jesus, wir sehen, bei dir ist das was anderes. Herr, lehre uns beten. Wie beten wir richtig? Gib uns ein Gebetstutorial. Wie machst du das? Was sollen wir beten? Und dann gibt ihnen Jesus ein Mustergebet. Er gibt ihnen eine Vorlage, an der sie lernen können, was Beten ist, nämlich das Vaterunser. Und um jetzt einen Irrtum auszuschließen, es geht jetzt nicht darum, Jesus sagt, ihr dürft nur noch das Vaterunser beten, sondern er sagt, schaut euch an, um was es im Vaterunser geht. Da in diesem Sinne dürft ihr beten. Und deswegen schauen wir uns das an, dieses Gebetstutorial des Vater Unser. Vater Unser im Himmel. Es beginnt mit der Anrede Vater Unser im Himmel. Unser Vater. Im Hebräischen heißt es dort Abba. Und Abba ist ein Wort aus der damaligen Kindersprache. Das heißt übersetzt Papa, Papi, Paps, Fadi, Dad, Daddy, so irgendwas. Wir dürfen zu Gott Vater sagen ohne falsche Scheu. Das ist für uns nichts Besonderes, weil wir das Gebet so immer gelernt haben. Aber für die Menschen damals war das eine absolute Revolution. Denn ein frommer Jude hätte niemals sich getraut, zu diesem großen, allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und Erde, Papa zu sagen. Da hat man sich verbeugt, ehrfürchtig. Aber Jesus hat gesagt, ihr dürft zu diesem großen Gott, das ist euer Vater im Himmel, dürft ihr Papa sagen. Immer wieder hat Jesus das getan. Und in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes im Neuen Testament, da wird Gott über 200 Mal Vater genannt. Aber wie ist das eigentlich? Darf eigentlich jeder Mensch zu Gott Vater sagen? Sind alle Menschen Kinder Gottes? Da macht die Bibel einen feinen, aber wichtigen Unterschied. Sie sagt, die Bibel macht deutlich, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, von Gott geliebt. Aber nicht jeder Mensch ist automatisch ein Kind Gottes. Denn im Johannesevangelium 1, Vers 12 heißt es, die Menschen, die ihn, Jesus, in ihr Leben aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, die Menschen, die an Jesus glauben, die werden durch Jesus wieder zu einem Kind Gottes, quasi von Gott adoptiert. Die Menschen, die zu Jesus sagen, Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, übernimm die Regie in meinem Leben, ich will dir folgen. Ein Mensch, der das sagt, der wird ein Kind Gottes. Und dann wird er, ja, dann darf er auch wie ein Kind zu dem Vater reden innerhalb der großen Familie Gottes. Vater unser. Manche Menschen haben ihre Liebe Not mit dieser Anrede. Und zwar hängt das ja damit zusammen mit unseren menschlichen Vaterbildern. Je nachdem, was für einen Vater jeder einzelne von uns erlebt hat. Ob wir da gute oder schlechte Erfahrungen mit dem Vater gemacht haben. Zum Glück hat sich die Vaterrolle in den letzten Jahren deutlich verändert und viele Väter kümmern sich ganz liebevoll um ihre Kinder. Aber es gibt eben ja auch das andere, es gibt auch das, Väter, die nie Zeit haben für ihre Kinder oder die die Kinder eben mit Geld abfertigen. Oder Väter, die die ganze Familie tyrannisieren. Und jetzt rede ich gar nicht von Vätern, die Kinder schlagen oder gar missbrauchen. Und da gibt es eine unglaubliche Bandbreite von Vätern. Und je nachdem, was wir erlebt haben selber oder vielleicht in unserer näheren Umgebung, je nachdem, dieses Bild übertragen wir quasi automatisch auch immer irgendwo auf Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, vor allem wenn es schwierige Vaterbilder sind, dass wir die nicht jetzt automatisch auf Gott übertragen, sondern dass wir schauen, wie stellt Jesus uns den Vater im Himmel vor in der Bibel. Und da gibt es eine ganz wesentliche Geschichte im Lukas-Evangelium, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da sagt Jesus, schaut mal, so ist der Vater. Der lässt den jüngeren Sohn gehen. Der jüngere Sohn sagt irgendwann, es geht mir zwar gut, aber ich habe die Schnauze voll, ich will hier nicht mehr, ich will das große, pralle Leben in der Welt erleben, gib mir mein Erbe, ich halte dich quasi für gestorben. Und der Vater ist traurig, aber er lässt den Sohn gehen. Er gibt ihm das Erbe und er zieht weg. Er lässt ihn schweren Herzens gehen, aber der Vater schlägt nicht die Tür zu. Sondern er wartet Tag für Tag, wartet er, ob der Sohn nicht irgendwann wiederkommt. Und als dann in dieser Geschichte der Sohn dann wirklich abgestürzt ist und am Ende im Schweinestall landet und dann zurückkehrt, da läuft ihm der Vater mit ausgebreiteten Armen entgegen, nimmt ihn auf und sagt, du warst mein Sohn und du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn, schön, dass du wieder da bist. Und Jesus macht deutlich, schaut mal, so ist der Vater im Himmel. So großherzig, so barmherzig, so liebevoll. Er sehnt sich danach, dass wir zu ihm zurückkommen. Selbst wenn wir vielleicht im Laufe unseres Lebens uns ganz weit von Gott entfernt haben. Wir dürfen zu jeder Zeit zu ihm zurückkommen und er nimmt uns an. Vater unser im Himmel. Manche denken jetzt auch, ja, was ist das für ein Vater, wenn der im Himmel ist, ist der irgendwo ganz, ganz weit weg im Universum? Sitzt er da irgendwo in irgendeiner Milchstraße oder wo immer und wir sind hier unten auf dieser Erde und schlagen uns mit unseren Problemen herum? Aber so ist es nicht, denn der Himmel ist nicht der Sternenhimmel, Englisch Sky, sondern es ist der andere Himmel, Englisch Heaven. Das heißt, es ist die unsichtbare Welt Gottes, die unsere sichtbare durchdringt. Und deswegen glauben wir auch, dass Gott, dass Jesus da ist. Der Paul Rebeck hat zum Anfang gesagt, wir feiern diesen Gottesdienst, weil wir vertrauen, dass Gott, dass Jesus da ist, dass sein Geist unter uns ist, dass Jesus uns sieht und hört. Sonst würde ja Beten keinen Sinn machen, wenn Jesus irgendwo oder Gott ganz weit weg wäre. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, die ersten drei Hinweise heute des Gebetstutorials des Vaterunsers, was wir da gebeten. Und der erste Hinweis heißt, Leute, betet groß und betet umfassend. Betet groß und betet umfassend. Dein Reich komme. Manche sagen ja, diese Bitte soll heißen, wir sollen nicht selbstsüchtig quasi für unsere Dinge beten, für unsere Anliegen, sondern lieber mit Gottes Anliegen. Das klingt ziemlich fromm, aber um das geht's hier gar nicht. Sondern wir sollen im Vater unser ganz groß anfangen. Bete groß. Nicht kleckern, sondern glotzen. Gleich ganz groß einsteigen. Bete groß, bete um das, was alles ändert. Dein Reich komme. Was heißt denn dein Reich komme? Dein Reich komme heißt, dass das, was Gott will, sich in dieser Welt endlich durchsetzt. Und Jesus hat es mal erklärt, was das heißt, wenn das Reich Gottes zu Menschen kommt. Dann sagt er, dann werden die Armen gute Nachrichten erhalten. Dann werden die Gefangenen befreit werden. Dann werden die Blinden sehen. Dann werden die Zerschlagenen aufatmen. Dann werden Menschen die Gnade Gottes erfahren. Das heißt, Gottes guter Welle setzt sich durch. Die Mächte der Gewalt, der Zerstörung, des Unfriedens, der Unterdrückung, der Ungerechtigkeit, diese Mächte danken ab, es wird das geschehen, was Gott will. Dein Reich komme. Wo Krieg war, da schweigen die Waffen. Wo Hungersnöte herrschen, tragen die Felder Frucht. Da dürfen Schiffe mit Weizen und mit Saatgut ihre Fracht transportieren. Da muss niemand sich mehr sorgen, dass das Klima sich dramatisch zum Schlechtern verändert. Da muss kein Kind mehr nachts wach liegen, verängstigt und sich fürchten, was ihm zustoßen kann. Da wird keine Pandemie mehr Tausende vorzeitig sterben lassen. Da wird niemand mehr wegen seines Glaubens verfolgt. Keiner nutzt mehr Krieg und Katastrophe, um sich daran zu bereichern, sondern Gottes Reich kommt, das, was Gott will. Das Leben blüht auf, alle preisen den Vater im Himmel. Und liebe Gemeinde, darum geht's. Bete groß, bete umfassend. So fängt das gleich an, ganz, ganz groß. Aber wenn wir das hören, dann tut das weh, weil wir ja was ganz anderes erleben. Wir erleben, dass in vielen Bereichen nicht das geschieht, was gut ist und was schön und was wahr ist, sondern was böse und hässlich und verlogen ist. Und da kann man ganz oben anfangen bei den Mächtigen in dieser Welt, für die Menschen gar nichts zählen. Aber wir können ganz runtergehen zu uns, zu den normalen Menschen. Ich habe neulich von einem Versicherungsmensch gehört, der hat gesagt, in Deutschland wird jedes Jahr Versicherungsbetrug in Höhe von 4 Milliarden Euro begangen. Das sind 4.000 Millionen. Und das sind die normalen Leute, das sind die einfachen Leute. Ganz oben bis ganz unten. Es läuft nicht so, wie Gott es will. Und angesichts dieser Situation, dieser großen und kleinen Probleme und dieser Nöte, da müssten wir eigentlich Gott jeden Tag in den Ohren liegen und sagen, Vater, lass dein Reich endlich kommen. Und ich kann jetzt nicht erkennen, dass diese Gebitte unsere Angelegenheiten beiseite schiebt, sondern das sind ja wir mittendrin. Wenn das Reich Gottes kommt, dann haben wir ja daran Anteil. Es geht hier um nichts weniger als um Erlösung, Befreiung, Erneuerung. Die Bitte, dass das Böse besiegt wird. Die Bitte, dass die Gerechtigkeit zum Sieg verholfen wird. So groß sollen wir bitten. Und wenn ihr wollt, so politisch. Auf jeden Fall so weltumspannend. Dass es auch bei uns ankommt. Betet groß, bete umfassend. Bete Vater unser im Himmel. Dein Reich soll endlich kommen. Das ist das erste. Bete groß, bete weltumfassend. Und das zweite Hinweis, bete demütig und vertraut Gottes Weisheit. Dein Wille geschehe. Auch bei dieser Bitte verspüren ja manche einen inneren Widerstand, denn das klingt so, dein Wille geschehe, naja gut, ich kann zwar beten und bitten, was ich will, aber am Ende passiert sowieso das nicht. Am Ende macht sowieso Gott, was er will. Und das ist dann ein Dämpfer fürs Gebet. Das heißt, besser du erwartest gleich gar nicht viel im Gebet und besser du kannst ja gleich einstellen. Aber darum geht's nicht. Wenn Jesus sagt, dass wir zu Gott beten dürfen, wie Kinder zum Vater, dann dürfen wir natürlich auch wie Kinder beten. Dann müssen wir nicht beten wie diplomatische Unterhändler, die vorher sich schon eine Strategie zurechtlegen, wie sie das jetzt alles vortragen. Dann darf ich Gott meine Sorgen nennen. Dann darf ich ohne Scheu bitten. Dann darf ich mein Herz ausschütten. Aber worum geht es dann, wenn es hier heißt, dein Wille geschehe? Und jetzt spreche ich mal vor allem zunächst die an, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Also die Erwachsenen oder Älteren. Wenn Sie jetzt mal auf Ihr Leben so zurückschauen und Sie schauen zurück in Ihrem Leben auf die verschiedenen Entscheidungen, Wegscheidungen in Ihrem Leben und vor allem Sie schauen mal zurück auf Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, die Sie getroffen haben, ohne Gott zu fragen. Und jetzt im Rückblick, was denken Sie? War das immer so wirklich so toll und so gut? Oder haben Sie sich nicht oft auch Ihre Nase blutig gestoßen, weil Sie einfach Ihren Kopf durchgedrückt haben, Ihren Willen verfolgt haben? Wäre das nicht die bessere Lösung gewesen, auch Gott mit einzuziehen und Gott zu fragen, was möchtest du, was denkst du, was sagst du zu dieser Sache? Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, da dürfen jetzt auch die Jungen wieder mitmachen, im Blick auf die Zukunft, Gegenwart, Zukunft, dann erst recht. Dann sehen wir ja, es stehen Entscheidungen an, Weggabelungen, Unsicherheiten. Und da ist doch wirklich jetzt die Frage, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuschauer, denken wir denn wirklich, dass wir alle diese genialen Oberchecker sind, die alles wirklich genau wissen, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, die den totalen Durchblick, den totalen Weitblick haben? Und dann treffen wir Entscheidungen, dann versuchen wir Hindernisse auszuräumen, dann haben wir Ideen und Pläne und bitten, dass Gott das frei macht, aber so läuft das nicht. Wäre es da nicht besser, wirklich auch sich wieder mit Gott abzustimmen? Gott, der den Durchblick hat, der den Weitblick hat, zu sagen, Gott, das und das möchte ich jetzt tun, das und das plane ich, aber zeig du mir, ob das jetzt das Richtige ist oder ob ich mich da völlig verrenne. Du weißt es ja. Er hat Durchblick und ich will nicht baden gehen bei den wichtigen Entscheidungen. Und dann fühle ich mich doch eher wie der Sechsjährige, der dem Vater die Wünsche erzählt und manchmal entscheidet der Vater anders als der Sechsjährige, aber zu seinem Glück, zu seinem Wohl. Und auch manchmal, wenn wir den Eindruck haben, meine Gebete werden nicht erhört, dann sollen wir trotzdem darauf vertrauen. Ja, es soll das geschehen, Gott, was du willst, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe, aber du weißt, warum das jetzt so richtig ist. Und darum bete demütig, vertrau Gottes Weisheit, bete Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe. Und jetzt noch der dritte Hinweis, bete persönlich und bete konkret. Unser täglich Brot gib uns heute. Es geht natürlich im Vater unser nicht nur um die Weltprobleme, sondern es geht auch um unsere ganz persönlichen Dinge. Auch für die sollen und dürfen wir beten, das, was wir zum Leben brauchen. Martin Luther hat es dann im kleinen Katechismus einmal so erklärt. Er hat gesagt, was gehört da dazu zum täglich Brot? Ja, Essen und Trinken, Kleider, Schuhe, Haus und Hof, hat er gesagt, dass der Acker die Frucht trägt, Geld und Gut, Beziehungen und so weiter, gute Freunde, Nachbarn, gutes Wetter, Gesundheit, alle diese Dinge. Wenn heute Martin Luther den Katechismus neu schreiben müsste, dann würde er sicherlich natürlich andere Dinge noch einfügen. Was brauchen wir zum Leben? Wir brauchen Frieden. Frieden in Europa. Wir brauchen Strom, Gas, Kraftstoff, warme Wohnungen im Winter. Wir brauchen bezahlbare Energie und Lebensmittel. Angepasster Impfstoff gegen Corona. Wir brauchen Ärzte, Pflegende, Lehrer, Erzieherinnen, die nicht erschöpft zusammenbrechen. Wir brauchen Politiker, die kluge Entscheidungen treffen. Wir brauchen Rohstoffe, Teile für die Produktion, dass die Firmen weiterarbeiten können. Wir brauchen Präsenzunterricht für die Schüler, dass sie möglichst effektiv lernen. Wir brauchen das tägliche Brot, das heißt auch, dass wir stark bleiben, auch in schwierigen Situationen, dass wir die Geflüchteten, die sozial Schwachen unterstützen. Wir brauchen es, dass keine Ideologen das Denken der Menschen besetzen und verführen. Das täglich Brot heute, das ist also auch Gas oder Impfstoff oder Arbeitsplatz oder Rente. Und deswegen sagt Jesus, bitte bete persönlich, bete konkret. Vater unser im Himmel, unser täglich Brot gib uns heute. Und jetzt mache ich einen Sprung, sonst würde das heute zu lang werden. An dem Vater unser, das schließt mit einem dreifachen Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat immer wieder hingewiesen, Leute, auch wenn es drunter und drüber geht, am Ende kommt Gott mit dieser Welt zu seinem Ziel, zu einem fantastischen Ziel. Am Ende steht eine herrliche Zukunft für alle Kinder Gottes. Gott will einen neuen und wird einen neuen Himmel schaffen, eine neue Erde schaffen. Und das wird nicht nur ein Update sein, sondern das wird etwas ganz Neues sein, etwas, was nie da gewesen ist, etwas Unvorstellbares. Und zuvor wird Jesus für Gerechtigkeit zeugen. Das heißt, im jüngsten Gericht wird alles zur Sprache gebracht. Und da kommt keiner durch, egal ob ganz oben oder ganz unten. Auch die, die in dieser Welt sich durchgemogelt haben, die, die in dieser Welt keiner zur Verantwortung ziehen konnte, jeder wird dort sich verantworten müssen. Und da wird nichts verjährt sein. Und dann kommt der neue Himmel und dann kommt die neue Erde. Und da dürfen alle, die an Jesus glauben, die Kinder Gottes, die dürfen dort einmal sein. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, immer wenn wir das aus dem Blick verlieren und immer wenn wir denken, wir müssen uns um alles kümmern, wir müssen alles selbst machen, es liegt nur an uns, dann müssen wir uns eines immer wieder neu vor Augen führen. Es gibt so einen schönen Satz zum Abschluss, ich weiß nicht, wer den quasi erfunden hat, aber das ist ein sehr hilfreicher Satz. Der heißt so, wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir, logisch. Wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Wenn wir beten, dann arbeiten wir. Aber wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Unser Vater im Himmel, unser Vater, der uns kennt, unser Vater, der uns liebt, und alle Gotteskinder sagen Amen.